Wir denken jetzt vielleicht, ja, sie sagt es ja, weil sie es muss sagen, aber es bedeutet sehr viel, weil Leute da sind, die einem unterstützen, wer Kirche da ist, die das mitträgt. Und einerseits als Kirche, aber ich weiss auch, dass ganz viele Einzelpersonen oder Familien das, was ich mache, auch mittragen im Gebet finanziell. Und das ist auch wertvoll. Und ich glaube, das ist das, was es braucht, für dass ich überhaupt machen kann, was ich mache. Und für mich ist es auch wertvoll, wenn mich Leute fragen, hey, wie geht's dir? Hey, ich habe das gelesen, ich habe das gehört. Das ist mega ermutigend für mich. Und es zeigt mir, hey, wir sind gemeinsam in der Ministry und das ICF dreht das mit, die tragen das mit. Und das ist sehr schön für mich. Und darum möchte ich euch auch ganz kurz, einfach zum Start, Einblick geben, was ich jetzt eigentlich genau mache. für das ihr es vielleicht auch besser einordnen könnt. Weil viele fragen mich jetzt aber auch, also gehört jetzt BILAV zu Campus oder wie ist jetzt das eigentlich ganz genau? Also es ist so, ich bin voll bei Campus für Christus angestellt, bin aber freigestellt, innerhalb der Campus-Anstellung für BILAV zu arbeiten. so wie es braucht, auf dem Papier ist mal festgesetzt 20%, weil ich vorher 20% bei BILAV angestellt war. Wenn das in einer Woche mehr ist, ist das sehr flexibel und kann ich das, wie das dann braucht, anpassen. Und bei BILAVT ist wirklich die Milieuarbeit, also wo wir ins Rotlichtmilieu gehen, zu Luzern. Die lokale Arbeit hier in Luzern. Wo wir jeden Donnerstag mit einem Team rausgehen, von Bordell zu Bordell und Frauen besuchen. Aus diesen Psych heraus ergeben sich eben auch die Beziehungen, die Freundschaften, die Kontakte. Und merken wir auch, was Frauen wirklich brauchen und wo sie stehen. Und dann entsteht wieder persönliche Begleitung daraus heraus. Und das ist das, was ich vor allem mit meiner Anstellung nachher darf machen, die Frauen begleiten, sei das zum Arzt gehen, sei das ihnen helfen mit irgendwelchem Papier, weil die Frauen meistens aus dem Ausland kommen, irgendwie mit ausweisen. Oder einfach einen Kaffee nehmen. Oder zum Beispiel jetzt haben wir eine Frau, die darf sehr gerne für das beten, die gerade im Ausstieg ist. Und wo ich die nächste Woche, also die Woche, die jetzt kommt, mit ihr so ein Schutzhaus anschaue. Und wo sie sich nachher entscheiden kann, ob sie das will oder nicht. Und dort beten wir wirklich mega, dass einfach für sie das ein Ort darf sein, wo sie sich wohlfühlt und wo sie wie neu darf starten. Genau. Das ist BILAVT. Und das andere bei Campus ist mehr der Aspekt von Sensibilisieren, Präventionsarbeit und wenn möglich Multiplizieren in anderen Ländern. Und das ist vor allem im Ausland im Moment. Also der Fokus ist eigentlich auf im Balkan. Du kannst du das Foto bringen. Momentan in Serbien, Montenegro und Mazedonien. Warum diese Länder? Einerseits will ich es auch nicht genau erklären, weil irgendwie Gott das so zusammengeführt hat. Und andererseits aber schon auch, weil wir haben gemerkt, in diesen Ländern gibt es zum Teil gar keine Arbeit oder keine Organisation, die irgendetwas macht in diesem Bereich, Menschenhandel, Prostitution, oder zumindest keine christliche Organisation. Also in Serbien zum Beispiel hat man eine Organisation, ist eine NGO, die super Arbeit macht, das ist aber die einzige. Und in Montenegro und Mazedonien gibt es einfach nichts. wo irgendetwas in diesem Bereich macht. Und der Fokus jetzt am Anfang ist wirklich auch einfach mal sensibilisieren und darüber zu reden. Weil wir merken, wenn die Leute gar nicht realisieren, dass das ein Problem ist, wird man auch nicht aktiv. und vor allem auch unter den Christen. Also jetzt geht nächste Woche, also in einer Woche, gehe ich auf Mazedonien, wo wir wirklich einfach von Kirche zu Kirche aufklären, was ist Menschenhandel, was ist Prostitution, was ist Problematik und was könnten wir als Christen, als Kirche dazu beitragen. Und mit dem Wunsch, und mit der Vision, dass vielleicht daraus eine Gruppe entsteht, die sagt, hey ja, wir wollen aktiv werden, wir wollen etwas machen. Und dass wir das nachher, egal was das ist, es ist ja nicht vorgegeben, die müssen wie BILAVT ins Rotlicht, es kann ja etwas anderes sein, dass wir dann die Initiativen können begleiten und schulen und unterstützen. Vor 3 Wochen war ich in Serbien gewesen. Dort sind wir schon ein bisschen länger am Aufklären mit der christlichen Studentenorganisation. Und dort haben wir unter anderem wieder so ein Panel, also so eine Podiumsdiskussion gemacht Kannst du vielleicht das Foto zeigen vor der Podiumsdiskussion? Das ist, glaube ich, das zweite Foto, genau. Mit einer anderen lokalen Organisation plus mit einem ehemaligen Polizist von Serbien, der dort in diesem Bereich gearbeitet hat, wo wir an der Universität Belgrad waren, an der politischen Fakultät, und einfach Studenten über das Thema aufgeklärt haben. Plus sind wir das erste Mal in einem Striptease Nights Club, das ist das zweite Foto. Das ist das erste Mal jetzt Audrey, also sind wir wirklich das erste Mal in ein Bordell rein. Offiziell ist Prostitution in all diesen Ländern verboten, ist alles illegal. Also das gibt es ja nicht. Darum heissen sie dann auch einfach Night Striptease Clubs. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Genau, haben wir das erste Mal, sind wir rein, also das heisst, jemand vom Campus ist auch mitgekommen. Zwei serbische Männer haben draussen gewartet und auf uns aufgepasst, so in diesem Stil, und wir zwei sind rein. Und das Ziel ist eigentlich jetzt im Mai, dass wir wieder gehen, eine Woche, und serbische Christen mitnehmen und einfach mal in die Nightclubs gehen und die besuchen. Dass wir sie so wie können mit ihnen nehmen. Wirklich so, das Herz ist wirklich so das Multiplikative. Und sie dann begleiten. Nicht, dass wir es alles machen, sondern dass sie dürfen lernen. Und darum sind wir auch noch an einem Präventionscurriculum. Also ein Schulungsmaterial von 8 Lektionen für Jugendleiter und Lehrer, dass sie das mit Jugendlichen über das Thema können reden können. Und es ist auch nicht so, dass wir das machen, sondern dass es ein Schulungsmaterial ist, das fix fertig ist, das Lehrpersonen können nehmen und sagen, ja, wir führen es durch. Und es soll auch nicht unbedingt aufbauend sein, sondern dass sie auch können sagen, wir nehmen nur eine Lektion. Nicht, dass 8 Lektionen schon abschreckend sind. Genau, das läuft im Ausland. Plus ist die ganze Walk for Freedom-Geschichte ein bisschen grösser geworden. Und zwar bin ich wie angefragt worden, die Koordination in der Schweiz zu machen. Von all diesen Walks, die in der Schweiz laufen. Und es ist jetzt ab dem Jahr, als ich das auch über die Anstellung von Campus machen kann. Genau, das gibt euch hoffentlich einen kleinen Einblick in all das, was läuft. Es sind manchmal ganz viele Projekte und es ist manchmal schon Gefahr, dass man dann so irgendwie überall ist und nie. Und dort ist, glaube ich, immer wieder mein Gebet, dass ich weiss, hey, das ist der Fokus und da gehen wir rein. Und darum sind das im Moment die drei Länder. Also Montenegro werden wir auch nächstes Jahr im Frühling das erste Mal, also eigentlich das Ziel ist dann, das Schulungsmaterial für Prävention können zu schulen. Nächstes Jahr in Montenegro wirklich Lehrpersonen und Leiter, Kirchen zu diesem Thema können zu schulen, damit sie es dann selber durchführen können. Genau. Die Interesse haben. Also es gibt den Newsletter von Beloved und dann gibt es noch einen Newsletter einfach über das, was ich mache bei Campus. Das ist mehr persönlicher von mir. Wer Interesse hat, darf gerne auf mich zukommen oder ein WhatsApp schreiben oder ein E-Mail schreiben und sagen, hey, ich möchte gerne in diesem Sinne abonnieren. Dann seid ihr auch immer ein bisschen up to date. Genau. Und manchmal ist es schon so, wenn man das von außen so hört, denkt man so, ah krass, was die alles macht und es ist alles so klar und es war schon ein gerader Pfad, wie sie dort hergekommen ist. Und ich glaube, das ist manchmal die Gefahr von dem, wenn man einfach so erzählt, was alles toll ist und gut ist, aber man sieht, wie das dazwischen nicht. Und genau um das, über das wollen wir heute reden. Über das Warten und Ausharren, bis eben das kommt, was man sich eigentlich vorstellt und die Vision davon hat und vielleicht auch versprochen hat bekommen von Gott. Aber wir sind ja noch nicht dort. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Vielleicht ist es eine Situation, wo du schon irgendwie einen Schritt hast gemacht und jetzt bist du irgendwie auf dem Wasser und denkst, oh mein Gott, wann kommt es jetzt, wann kommt wieder Festland? Aber vielleicht sind es manchmal schon Situationen, wo man einfach reingeschmissen werden, wo ich denke, wann hört es endlich auf? Und es ist so ein Warten, das Ausharren. Und ich glaube, das kennen nicht nur wir alle, sondern das sehen wir auch durch die Bibel durch eigentlich. Dass sie immer wieder haben müssen warten und haben müssen ausharren. Zum Beispiel das Volk Israel. Sie aus Ägypten hat sie Gott rausgeführt. Und dann haben sie einfach mal 40 Jahre warten in der Wüste. Ich weiss nicht, ob wir das so lustig hätten gefunden. Ich glaube, sie haben es auch nicht so lustig gefunden. Oder wir haben Hiob. Es gibt absolut keinen Grund. In dem Sinne ist es ungerecht, dass ihm einfach alles ist weggenommen worden und er einfach nicht mehr kann. Er hat einfach müssen warten. Er ist einfach gsi. In dieser Ungerechtigkeit müssen verharren. Oder wir haben Hanna, die hat geheiratet und nicht schwanger geworden und hat gewartet und auf den Herrn geharrt, bis sie der Samuel hat dürfen empfohlen. Oder aber wir haben auch die Jünger. Ich denke immer, wir finden es so cool. Also wir wünschen uns manchmal, wir hätten zur Zeit von Jesus gelebt, oder? Und wir hätten so ein Jünger können sein. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, ob wir es so lustig hätten gefunden. Die sind einfach berufen worden von irgendeinem Typ. Sie haben absolut keine Ahnung gehabt, wer er wirklich ist und wo das herführt. Und haben ihm eigentlich immer vertraut, einfach. Und sie haben einfach hinten nachgehöselt. Und es ist auch schön und es ist cool und sie haben mega viel erlebt. Aber ich glaube, es ist auch ganz viel Momente gegeben, wo sie denkt, was machen wir eigentlich? Und wenn, also er hat versprochen, er ist der Messiah, aber irgendwie kommt er nicht wirklich auf dem Ross zu reiten, sondern wir leben mit ihm irgendwo in der Wüste oder irgendwo im Zelt. Und ich glaube, so das Warten und das Ausharren auf Gott, bis er eingreift, kennen wir alle. Und da nennen es vielleicht Ausharren, da war das nennen es Wartezeit, man kann es Winter nennen, man kann es Wüste nennen, egal wie wir es nennen. Es ist immer das Gleiche. Und bevor das überhaupt die Message richtig starten, Fakt ist aber auch, es wird es immer geben und es wird immer bleiben. Also wir müssen irgendwie lernen, mit dem umzugehen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und ich möchte jetzt den Fokus, wir sehen ja immer erst das Schwierige und das Herausfordernde. Und ich möchte starten mit dem, was hat es eigentlich Positives? Was ist denn das Positive am Warten und am geduldig sein? Ich bin überhaupt nicht geduldig, es müsste immer alles zack, zack, zack schnell gehen. Aber was ist das Positive an dem? Und das wollen wir wie zum Starten zusammen anschauen. Das Gute am Warten, etwas vom Guten, glaube ich, ist der Wachstum, der im Warten entsteht. Ein Kind vor Geburt, bis es wirklich erwachsen ist, bis es zu allem fähig ist, was irgendein erwachsener Mensch können oder kann, braucht es ein paar Jahre. Aber die Jahre sind wichtig für die Entwicklung. Für zum Heranwachsen, für zum geschliffen werden, für zum neues Lernen, für zum merken, hey, wie kann ich jetzt laufen, wie funktioniert es mit dem Reden. Es ist ein Prozess. Und so ist auch der Wachstum in unserem persönlichen Leben ein Prozess. Und ich glaube, in diesem Warten wird ganz viel geschliffen an unserem Charakter und an unserer Person. Und das ist wichtig. Und ich glaube, das sehen wir auch beim David zum Beispiel als König. Er ist berufen worden und er hat darauf gewartet. Er ist zwar gesalbt worden als König, aber er ist nicht direkt auf dem Thron gelandet, sondern er hat gewartet. Und ich glaube, das Warten hat ganz viel, ist ganz wichtig gewesen, für das er als Person, in seinem Charakter, in dem, wo er später als König war, konnte herreifen. Vielleicht die Niederlagen, vielleicht das eben nicht so schnell vorwärts gehen und das geschliffen werden. Und das ist Teil des Unterwegs. Und das war auch Teil von David und das war wichtig gewesen. Es ist ja, also das Ziel, ich denke immer so vom Glauben, oder wir sagen immer so, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und Jesus ähnlicher werden passiert ja nicht einfach über Nacht, sondern es ist eben ein Prozess. Und oft ist es eben in diesen Zeiten, wo wir warten, wo es schwierig ist, wo wir auch in diesen Früchten vom Heiligen Geist können lernen und können wachsen und uns können trainieren in dem. Und das ist der Prozess vom Wachstum, der zwar wehtut, aber wenn ich zurückschaue in meinem Leben, ist es eigentlich in diesen Momenten vom Warten, wo ich gewachsen bin. Wo ich geschliffen wurde. Wo mich Gott herausgefordert hat. Und nicht dann, wenn alles so eins nach dem anderen einfach so passiert ist. Und dann musst du ja nicht an dich ändern. Oder dann musst du ja nicht irgendwie etwas gross noch dich nach etwas ausstrecken. Es kommt ja einfach. Es läuft ja einfach. Ich kann mich erinnern, als ich vor eineinhalb Jahren für ein halbes Jahr auf Rumänien bin. Es hat mich sehr geschliffen. Ich bin bei BeLoved, habe das Team geleitet bei BeLoved, habe hier regelmässig predigen dürfen. Irgendwie, ganz ehrlich, die Leute haben mich langsam gekannt und Christina war irgendwie toll gewesen, oder? Und Christina machte das so gut und Christina hat so ein gutes Herz und irgendwie Christina, Christina, Christina und es tut ja gut. Und dann bin ich auf das Rumänien gekommen und es hat, Entschuldigung für den Ausdruck, kein Schwein gewusst, wie toll das Christina ist. Ich war in einem Schutzhaus, habe mit diesen Frauen, es war ein Schutzhaus für Frauen, die aus der Prostitution rauskommen, habe mit denen geputzt, habe mit denen gekocht, habe mit denen Fernsehen geschaut. Ich war eigentlich 24 Stunden in diesem Haus und es hat niemand gesehen, ach, wie toll das Christina ist. Und es hat ziemlich an mir geschliffen. Und Gott hat ganz, ganz viel gebrochen, ganz viel Stolz in meinem Herz können brechen. Es war nicht einfach. Es hat mich mega herausgefordert. Und gleichzeitig sehe ich, dass ich in diesem halben Jahr unglaublich gewachsen bin. Unglaublich bin gestärkt worden. Und in meinem Charakter mich auch dürfen verändern in dem. Und ich glaube, wenn ich nicht einfach warten musste, in diesem halben Jahr, ich hätte schon sagen, du, Adi, zusammen, ich bin jetzt nicht mehr da, ich gehe jetzt. Schlussendlich freiwillig war, was ich gemacht habe. Aber es war klar, ich bin jetzt ein halbes Jahr da. Und das musste aushalten. Und ich habe nicht gewusst, was nachher kommt. Und ich glaube, das Warten hat mir geholfen, um wirklich an meinem Charakter in dem zu arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas Positives, wo wir auch dürfen sagen, hey, in diesem Warten können wir wachsen. In diesem Warten können wir auch Jesus ähnlicher werden. In diesem Warten passiert etwas in unserem Herz, das mega wertvoll ist, vielleicht für das, was nachher kommt. Dass Gott es wie auch kann, etwas, daraus heraus etwas Schönes machen, das nachher noch viel mehr Ehre bringt, auch Gott. Und dass es nicht einfach ein Krampfen ist und es sich selber bestätigen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, vor allem im Warten haben wir oft die Gottesbegegnungen und die Offenbarungen. Also, ich möchte vielleicht noch vorausschicken, das sind jetzt nicht absolute Sachen, das sind auch Sachen, die ich nie erkannt habe. Ich sage jetzt nicht, das ist vollständig und in dem Sinne, das hat er vielleicht noch andere Punkte, was positiv ist im Warten. Das sind Sachen, die ich auch in meinem Leben habe erleben oder gesehen. Im Warten haben wir oft die Gottesbegegnungen und die Offenbarungen. Ich habe vorhin die Jünger erwähnt, die ich sehr beeindruckend finde, eben wie sie einfach treu dem Jesus nachgefolgt sind, obwohl sie ganz vieles nicht verstanden haben und einfach irgendwie noch vieles auch nicht haben gesehen. Sie haben zwar immer wieder Wunder erlebt, und gleichzeitig haben sie ja Jesus immer auch wieder lustige Fragen gestellt, wo wir jetzt heute sagen, ja, also hat er das nicht begriffen. Aber die Jünger haben gezeigt ja, dass sie einfach treu waren und dass sie schon irgendwie haben gecheckt, irgendetwas kommt. Aber in dem Moment auch einfach haben müssen warten. Oder wenn wir sehen, dass nachher Jesus zum Himmel aufgefahren ist und sie dann einfach haben gewartet, bis die Pfingsten kommt und bis der Heilige Geist kommt. Kommt man sich ja vielleicht auch ein bisschen wie ein Depp vor, in diesem Raum einfach zu warten und zu hoffen, es kommt, was Jesus versprochen hat. Aber das Spannende ist ja, dass sie in diesen Momenten, wo sie ja vieles nicht begriffen haben, aber immer wieder so Momente von Offenbarung hatten. Und wir haben eine von denen gelesen von Petrus, das ist in Matthäus 16, 13 bis 18, wo steht: Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Der Petrus hat wie eine Offenbarung gehabt, dass Jesus der Messia ist. Dass er der Christus ist. Und ich glaube, er hat auch wie die Offenbarung gehabt, weil er eben mit dem Jesus treu ist, unterwegs war. Und einfach mitgegangen ist. Ich glaube, wenn er mal irgendwo einmalig einfach so dabei war, ich glaube, er hat nicht die gleiche Offenbarung und die gleiche Gottesbegegnung gehabt. Und ich glaube, das ist auch der Schatz für uns im Warten. Ich glaube, wenn wir einfach müssen warten und auf den Herrn harren, haben wir die Gottesbegegnungen und haben wir auch die Offenbarungen, wer Jesus ist. Weil sonst müssen wir uns die Zeit gar nicht nehmen. Wir müssen gar nicht Gott suchen. Und ich glaube, in diesem Warten müssen wir Gott auch suchen. Ganz ehrlich, auch in meinem Leben, ich kann mich an eine Gottesbegegnung erinnern. Ich glaube, die tiefste, die ich je hatte, im grössten Schmerz und im grössten Warten. Es war im 19. Jahrhundert, ganz viele meiner Freunde haben geheiratet. Und für mich war das sehr herausfordernd. Weil ich nicht in einer Beziehung war und irgendwie am Warten bist und am Betten bist. Und denkst, Herr, wann kommt es denn bei mir? Und es war so ein Ausharren und irgendwie hat es einfach auch angeschissen. Und ich weiss noch, im Hochzeit, ich hatte noch die Moderation, hatte auch oben geholfen, leiten oder machen. Und ich weiss noch, was sie angefangen haben zu tanzen. Und ich wusste, jetzt ist mein Teil vorbei. Und ich bin rausgelaufen und ich bin, glaube ich, in die dunkelste Ecke, die sie in diesem Garten hatte. Und ich bin hergehockt und habe mich angefangen zu brüllen. Und gesagt, Jesus, scheiss mich an. Es war ein mega trauriger Moment. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, noch nie so eine tiefe Gottesbegegnung gehabt, wie in diesem Moment. Ich habe Gott noch nie so stark erlebt, wie als ich dort, ich weiss noch genau, wo ich gehockt bin. Mir sind Tränen runtergelaufen, aber ich habe genau gewusst, dass Gott jetzt da ist. Ich meine, das Problem war ja in diesem Moment noch nicht gelöst. Es war überhaupt nicht weg. Und gleichzeitig habe ich so... Also das kannst du ja wie nicht beschreiben in diesem Moment. Es ist einfach so stark und du weißt genau, Gott ist da. Und ich weiss, dass ich auch, ich glaube, die Momente wie gar nicht hatte, wenn ich nicht musste ausharren und Gott suchen und nach ihm ringen, irgendwie, oder auch mit dem ringen, was ich überhaupt nicht lustig finde, in diesem Warten innen. Und gleichzeitig die Schönheit von Gott erleben. Und das ist so kostbar. Und ich glaube, das ist etwas, das wird mir nie mehr jemand nehmen können. Ich darf jetzt heute in einer Beziehung sein, das kann ich vielleicht noch auflösen, genau seit einem halben Jahr bin ich in einer Beziehung. Und gleichzeitig, das ist so etwas Schönes. Wo ich so unendlich dankbar bin, hatte ich die Momente mit Gott. Und ich wünsche mir, dass noch ganz viele kommen und sie werden wieder kommen. Weil nicht, das war ein Warten, jetzt kommt wieder das nächste Warten. Genau. Darum glaube ich, hat Warten etwas Unwertvolles. Wo wir die Momente haben mit Gott und die Offenbarungen. Und im Psalm 46 steht ja auch, hey, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich glaube, so eine Offenbarung, hey, du bist Gott. Und auch in meinem Warten, in meinem Schmerz, in dem, was ich nicht verstehe, habe ich einmal mehr erkennen, dass Gott Gott ist. Und der dritte Punkt, ich glaube, etwas Schönes oder etwas Positives am Warten ist, wir dürfen zur Ruhe kommen. Die denken jetzt vielleicht, oh mein Gott, ich will gar nicht zur Ruhe kommen, das finde ich gar nicht so lustig. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum dass Gott für die Schaffung der Welt hat gesagt, und am siebten Tag soll die Ruhe. Ich glaube, wir brauchen es. Und es ist wichtig, dass wir ruhen können und dass wir zur Ruhe kommen können. Und im Warten findet ja das oft statt, wo wir vielleicht nicht proaktiv etwas machen können. Ich glaube, ein gutes Bild dafür ist eigentlich die Landwirtschaft. Ich habe das Bild mitgebracht vom Rebberg im Winter. Wenn der Winter nicht wäre, wäre im Herbst keine Frucht mehr. Weil er braucht, der Winter ist notwendig, damit sich die Pflanze erholen und nachher wieder Frucht bringen kann. Das ist grundsätzlich in Landwirtschaft so ja gelesen, die Woche oder vor 2 Wochen. Das in Südamerika ist jetzt genau das Problem, oder? Weil der Avocado- und Quinoa-Boom, also der Superfood-Boom, führt dazu, dass die Bauern unglaublich viel produzieren und die Ruhezeiten vor der Landwirtschaft der Felder nicht mehr einhalten. Und jetzt haben sie nicht mehr den gleichen Ertrag. Und das macht euch absolut Sinn. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche in unserem geistlichen Leben, im Unterwegssein mit Jesus. Und ich glaube, unser Körper, wir brauchen Ruhe. Ruhe heisst nicht einfach jetzt Höckli und machen nichts. Aber vielleicht geht es nicht immer gerade im gleichen Tempo weiter, wie wir das vielleicht denken. Im geistlichen Leben oder in unserem Beruf oder wo auch immer oder in der Familie. Aber vielleicht auch, weil wir es brauchen, dass wir zur Ruhe kommen, für dass wir Kraft tanken können, für dass wir es erholen können, für dass wir dann auch wirklich Frucht bringen. Also ich merke es bei mir. Manchmal läuft so viel, und ich habe noch das Gefühl, es ist mega geistlich, weil ich mache ja mega viel für den Herr. Also bin ich immer noch, das ist immer noch ein Prozess, wo ich dran bin. Oder ich gehe jeden Donnerstag mit Bilaf, dann mache ich noch dieses und noch eins. Und alles ist ja für den Herr. Aber irgendwann machst du es auch aus deiner eigenen Kraft raus. Und nicht mehr aus dieser Ruhe, aus dem Sein raus mit Gott. Und ich glaube, der bringt es nicht wirklich Frucht. Oder es ist nicht mehr das Gleiche. Du kannst es vielleicht schon noch produzieren, wie die südamerikanischen Bauern, aber es bringt nicht mehr den gleichen Ertrag. Und ich glaube, darum ist Warten wichtig, für dass wir auch zur Ruhe kommen. Das sind mal 3 Punkte, die ich finde, hey, das ist das Positive im Warten, in diesem Ausharren. Und gleich finde ich es aber auch wichtig, dass wir ehrlich sind und dass wir in dem Warten, dass es auch okay ist. Ich habe 3 Punkte mitgenommen, die ich finde, die auch okay sind, wenn wir das machen im Warten. Das eine ist Zweifeln, das andere ist Jammern und das andere ist ehrlich sein. Ich glaube, es ist okay. Wir dürfen zweifeln. Die Jünger haben zweifelt an Jesus. Der Moses hat zweifelt. Also bist jetzt du noch da? Wegen dem geht ja Gott nicht vom Stühli. Ich glaube, wichtig ist, dass wir mit dem Zweifeln zu Gott kommen. Ich glaube, wenn wir zweifeln, zu weit aussen, irgendwie mit diesen Zweifeln an einen anderen Ort hergehen, außerhalb von irgendwo dem geschützten Rahmen, ich glaube, dann wird es gefährlich. Aber ich glaube, mit diesen Zweifeln können wir zu Gott kommen. Weil manchmal, also ich lebe es ja so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dann hast du ja irgendwie auch gewisse Glaubensgrundsätze oder Sachen, die du mitbekommst von Kindheit und die einfach so ist, oder das glaubst du jetzt einfach. Das hast du immer so gehört und es funktioniert so. Und dann kommst du irgendwie, lebst in deinem Leben und merkst, dass irgendwie das, was ich glaube und die Realität irgendwie nicht mehr ganz zusammenpassen. Und du fährst einfach zweifeln und denkst, Herr, aber das habe ich jetzt mein Leben lang geglaubt und es passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und ich glaube, in dem Zweifeln, in dem Hinterfragen, Gott, was ist jetzt die Wahrheit? Was ist jetzt das Richtige? Mit dem auch zu Gott kommen, mit ihm einfach diskutieren und ihn in dem suchen. Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit dem Jammern. Also wir können zum Beispiel in den Psalm 13, 1 bis 4, sehen wir den David, der jammert. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und höre mich, o Herr, mein Gott. Wir dürfen jammern und ich glaube, es tut auch gut. Und dann ist wieder der letzte Punkt, eben das Ehrlichsein mit Gott auch. Und sagen, Herr, ich check es nicht. Und es schießt mich an. Und das ist ja wieder auch ein Wachstum in Beziehung mit Gott. Ich glaube, in diesem Ehrlichsein passiert ganz viel in dieser Beziehung mit Gott. In diesem Wachstum. Und ich glaube, dann können wir auch wieder Gott mehr verstehen und können ihm näher kommen in dem. Ja, was können wir jetzt machen in dem Warten? Das ist immer so die Frage. Jetzt gibst du uns eine Anleitung, ein Rezept und dann funktioniert es. Ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist auch sehr individuell, wie das Warten aussieht. Es gibt 3 Sachen, die mir wie geholfen haben. Die ich immer wieder sehe. Und das ist, ich merke gerade, heute irgendwie überall 3 Punkte. Ganz korrekt. die Predigt. Checki, er schütze. Was können wir tun im Warten? Ich glaube, das Erste, ihr denkt jetzt vielleicht, ja, super christliche Antwort, aber ich glaube, Gott suchen und ihn anbeten. Und gerade wie wir heute Morgen gesungen haben, einfach auch entscheiden, ich bete dich an. Und mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit dem, was uns beschäftigt, ganz ehrlich vor Gott kommen und sagen, Herr, wo bist du? Zeig du dich mir. Und ich glaube, dann passieren eben wieder die Begegnung und die Offenbarungen. Und dann möchte ich euch mega ermutigen, mit dem, was ihr im Moment hadert, was ihr am Warten seid, du Sachen nicht versteht, wirklich den Gott suchen. Und sagen, Herr, wo bist du? Und manchmal bekommen wir eine Antwort und manchmal nicht, sind wir ehrlich, oder? Schon auch nicht, Gott ist schon auch gleich auch kein Automat, wo wir es fränklich runterlassen können und dann kommt es raus. Und gleich schafft es eine Nähe und eine Tiefe. Und wie ich auch erleben durfte, wirklich in diesem Garten, in diesem Gartenmoment, es nimmt ja manchmal das Problem wie noch nicht weg. Aber manchmal ist es einfach sein in dieser Gegenwart von Gott, wie das, was du brauchst, für das du weitergehen kannst. Für auszuhalten. Für zu wissen, Gott ist da. Und das brauchen wir. Wir wollen immer ja um die Lösung sofort. Aber vielleicht brauchen wir manchmal die Lösung noch gar nicht. Vielleicht brauchen wir einfach die Gegenwart von Gott, wo wir wissen, ich bin nicht allein. Das Zweite ist, auch einfach treu zu im Kleinen. Wir wollen eben manchmal schon weiter sein und haben schon Visionen, wie es dann vielleicht mal wird. Aber wenn wir ja nicht zum Nächsten kommen, dann bleiben wir doch einfach mal in dem, wo wir sind und wo wir haben. Und sind treu in dem. Ich weiss noch, als ich bei Beloved angefangen habe, ich bin sehr ein visionärer Typ und habe 100 Ideen, was man alles könnte und wie es dann kommt. Und habe auch ganz viel in meinem Herz gehabt, das könnte man noch. Und habe Gott auch immer wieder mit dem bestürmt. Ich habe gesagt, Gott, aber das und dieses. Und manchmal auch probiert und gemerkt, es funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Und habe immer wieder gemerkt, hey, aber was ich jetzt kann, ist jeden Donnerstag treu in Einsatz mit Beloved. Und das ist das, was ich kann. In dem Warten, in dem treu sein, was du hast. Und mit dem Gott ehren und mit dem Gott loben. Und treu sein in dem. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch sehen, hey, oder sich mal zu überlegen, was habe ich denn eigentlich? Und in dem treu weiterzugehen. Und das Dritte, was mir in manchem Warten schon sehr fest geholfen hat, ist, immer wieder die Güte von Gott zu zählen. Sehr schnell vergessen wir ja, was Gott eigentlich da hat. Und manchmal hilft es, mal herzuhocken und zu überlegen, hey, was hat Gott eigentlich schon alles da? Wo ist Gott schon überall treu gewesen? Und mal zu überlegen, warum habe ich jetzt das Gefühl, dass jetzt in dem Moment, jetzt in dem Warten, Gott nicht wird treu sein. Und ich glaube, das ist ja das, was nachher wieder Glauben schenkt. Und das ist ja das Gleiche mit dem Rebberg. Im Winter denkst du, also, das sieht ja abgestorben und tot aus. Aber wir alle wissen, dass im Herbst, August, September, Oktober, je nachdem, wieder die Trauben dort dran hängen. Warum wissen wir es? Weil wir es jedes Jahr sehen. Und ich glaube, das ist das Gleiche mit uns. Also wenn wir immer wieder sehen oder wenn wir uns mal überlegen, hey, wie ist Gott schon treu in unserem Leben, gibt es Glauben und es stärkt unseren Glauben. Und es gibt uns auch Kraft und den Ausblick aufs Warten und das Ausharren, auch wenn wir es jetzt gerade noch nicht sehen. Aber mit dem Wissen, Gott war treu. Er war schon immer treu und er wird auch in Zukunft treu sein. Darum möchte ich euch ermutigen, wirklich in dem Warten, Gott zu suchen, in diesen kleinen Sachen, die ihr habt, treu zu sein und gleichzeitig immer wieder die Güte von Gott zu zählen. Und ja, das Warten wird nicht einfach vorbei sein und das Warten wird nicht einfach einmal nicht mehr sein. Ich glaube, bis wir in der Ewigkeit sind, wird Warten Teil sein von unserem Leben. das Ausharren. Und gleichzeitig hat es ganz, ganz viel Schönes, wo wir auch lernen können, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme es an. Es schießt zwar an, aber ich nehme es an. Herr, wo bist du in dem? Wo bist du in dem Warten in? Wie willst du mir in dem Warten begegnen? Und ich möchte euch jetzt ermutigen, auch wenn wir jetzt in den zweiten Lobpreisteil einsteigen und wir haben Abendmahl, dass ihr euch vielleicht wie einen kurzen Moment Zeit nehmt und euch überlegt, hey, ja, was ist das, was mich jetzt stresst? Was ist der, wo ich am Warten bin, wo ich ungeduldig bin, wo ich gerade nicht mache oder was schwierig ist für mich? Und in diesem Warten bewusst auch einen Schritt auf Gott zuzumachen und zu sagen, hey, ja, ich kann es nicht verstehen, aber ich mache diesen Schritt auf dich zu. Und wie auch das Abendmahl symbolisch für das, so, hey, ja, ich mache diesen Schritt auf dich zu, wo Jesus ist da. Jesus bietet dir den Neubund, die Vergebung, die Annahme, die Gegenwart, das Abendmahl an und sagt, hier bin ich. Mach doch auch einen Schritt und geh auch auf ihn zu, in diesem Warten. Wenn du aber wirklich sagst, hey, mir ist es mega wichtig, dass ich das auch mit jemandem noch anschaue und wie bewusst auch noch für das beten, für das Warten, für das, was so schwierig ist, für das Ausharren, wo ich mega Mühe habe. Wir haben heute das Gebetsteam zu, es ist face to face, ihr dürft gerne auf jemanden zukommen und Gebet in Anspruch nehmen. Und manchmal hat es Kraft, wenn man es wie zusammen auch proklamiert und kann sagen, oh nein, ich gebe es dir ab, Herr. Und ich mache einen Schritt auf dich zu. Und ich sage, begegne du mir in diesem Warten. Zeig du dir mir in diesem Warten. Steh doch auf, ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der immer wieder wartet auf uns. Dass du immer wieder so geduldig bist mit uns. Und dass du so gut auch kannst verstehen, was schwierig ist im Warten und in dem Aushalten. Und wir kommen jetzt einfach vor dich und beten, dass du uns in diesem ganz persönlichen Warten, dort, wo wir drinnen sind, uns immer wieder begegnest. Dass wir irgendwo auch, so absurd wie es vielleicht tönt, eine Vision bekommen in diesem Warten und eine Vision für das Warten. Und können sehen, dass es nicht einfach vergeudete Zeit ist, sondern dass du genau hier in diesem Warten drin bist und mit uns durch das Warten durchgehst und das Ausharren. Ich bete, dass du zu uns allen heute Morgen einfach redest und dass wir in dem ermutigt sein dürfen, weiterzugehen. Oder einfach mal zu sein und zu warten auf dich. Wir wollen dir loben und preisen, wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dir sagen, wir brauchen dich. Wir können es nicht ohne dir. Wir können auch das Warten nicht ohne dich. Und wir wollen sehen, wie du dich verherrlichst in diesem Warten in und darüber raus. Weil du sollst gross gemacht werden. Danke dir für das Abendmahl, das du uns als Zeichen vom Neuen Bund gegeben hast und sagst, hey, und ich bin da und ich bin treu und ich werde dich nicht verlassen. Und dass wir das auch in diesem Bewusstsein heute Morgen nehmen dürfen, in diesem Wissen, dein Neuer Bund, der steht und er wankt nicht. Auch wenn wir vielleicht die Umstände um uns herum, dass wir es nicht sehen. Aber es geht nicht um die Umstände, es geht um das, was du versprochen hast. Und an dem wollen wir festhalten. Danke, Jesus, dass du treu bist. Amen.